C'est horrible.
C'est horrible.
C'est horrible.
Surtout. Schrecklich, die Menschen konnten es nicht fassen, damals in Paris im April 2019. Da hat weit sichtbar Notre-Dame gebrannt. Und Präsident Macron hat ein Versprechen gegeben.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années.
Wir werden die Kathedrale Notre-Dame wieder aufbauen, und zwar noch schöner und innerhalb von nur 5 Jahren. Hallo, ich bin Birgit Magira und ja, hat kaum wer geglaubt, aber schon Ende dieses Jahres soll das Wahrzeichen von Paris wieder dastehen wie neu. Dass das so schnell geht, liegt nicht nur daran, dass Macron den Wiederaufbau zur Chefsache gemacht hat, sondern das ist auch Glück. Bauforscher hatten davor zufällig den Dachstuhl mit sehr genauen Zeichnungen dokumentiert, gar nicht für den Katastrophenfall, sondern für die Wissenschaft. Viele historische Bauwerke werden mittlerweile untersucht und alles wird genau festgehalten, mal mit Hightech und auch immer noch mit Papier und Bleistift. Und was wäre, wenn es dann eines Tages auch hier bei uns in einem dieser Bauwerke brennen würde? Zum Beispiel, sagen wir, in Bayreuth, in der Oper. Renate L. hat's mal durchgespielt.
Flammen schlagen aus dem markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Das Feuer frisst sich durch das reich verzierte hölzerne Logenhaus aus dem 18. Jahrhundert, UNESCO-Weltkulturerbe. Was wäre, wenn dieser Albtraum tatsächlich passierte? Sicher würde, wie bei Notre Dame in Paris, sofort der Wunsch laut, das Theater, eines der wenigen, die es noch gibt, aus dieser Zeit wieder aufzubauen. Und gerade in diesem Fall gäbe es auch eine extrem detaillierte Dokumentation, quasi eine Bauanleitung, entstanden vor mehr als 10 Jahren bei der Generalsanierung des Theaters. Den Zustand eines historischen Gebäudes vor der Restaurierung genau zu dokumentieren, ist üblich. Aber beim markgräflichen Opernhaus wurde daraus, dank spezieller Fördermittel, ein Forschungsprojekt. Durch die Kombination verschiedener Techniken haben Bauforscher ein 3D-Modell des Theaters geschaffen, erklärt Alexander Wiesnet von der Bayerischen Schlösserverwaltung.
Die Objekte werden gefilmt und durch die Übereinanderlagerung von diesen hochwertigen Fotos, pro Sekunde teilweise 30 Fotos, bekommt man dann durch einen Softwareabgleich dann ein 3D-Modell.
Unter anderem haben 3D-Laserscanner jeden Schnörkel der Schnitzerei abgetastet. Außerdem haben die Bauforscher mit Fotogrammetrie gearbeitet, einer Kombination aus Fotografie und Vermessung. Ein Foto wird dazu entzerrt, heute mittels Software, damit sich alle Maße genau bestimmen lassen. Und mit einer Kamera kann man auch in die kleinsten Winkel hinter der Schnitzerei spähen. Scans und Fotos wurden dann kombiniert.
Und das, was damals entwickelt worden ist, mit einer digitalen Fotogrammetrie 3D-Modelle zu erstellen, hochgenaue 3D-Modelle im Submillimeterbereich, das war die Herausforderung, die haben wir damals geschafft. Und ich glaube, heute ist es jetzt schon fast State of the Art.
So sind quasi Konstruktionszeichnungen des Theaters und auch des Dachstuhls entstanden, mit denen man das Gebäude wohl im Notfall rekonstruieren könnte. Aber manche Details entgehen auch der besten Kamera, zum Beispiel ob ein Bild auf Holz oder Leinwand gemalt ist. Oder ein spezieller Trick des damaligen Künstlerstars Giuseppe Galli-Bibbiena, dessen Malerei die Logen schmückt.
Der hat in die Farbe teilweise Grobstrukturen, Sand eingebracht, um Effekte auch zu bekommen, um Lichtspiegelungen auch zu verstärken. Das sind solche Details, die sieht man wirklich erst, wenn man sprichwörtlich mit der Nase an der Leinwand ist.
Solche Entdeckungen wurden als beschreibender Text Teil der Baudokumentation. Einfach fotografieren oder scannen, damit ist es nicht getan. Diese Erfahrung hat auch Manfred Schuller gemacht. Als Professor an der Universität Bamberg hat er in den 80er, 90er Jahren mit Denkmalpflegestudierenden den Regensburger Dom komplett dokumentiert. 20 Jahre lang stand immer irgendwo ein Gerüst an der Kathedrale. Man kam überall ganz nah dran.
Wir haben hauptsächlich das sogenannte Handaufmaß verwendet. Das heißt, messen und zeichnen in einer Einheit direkt am Objekt. Das ging damals natürlich besonders gut von den Gerüsten aus. Was natürlich sehr aufwendig ist, was Zeit dauert und was vor allem sehr, sehr gut ausgebildete Leute braucht. Sie können die Wand anlangen. Das ist manchmal sogar wichtig, um, wenn Sie drüber streichen, dann erkennen Sie, mit welchem Werkzeug dieser Quader zum Beispiel bearbeitet ist.
Natürlich wurden derlei Details auch hier eingehend beschrieben und die gesamte Kathedrale auch fotografiert, vermessen und alles digital erfasst. Doch damit ist es nicht getan. Um digitalisierte Daten später auch nutzen zu können, muss man sie sorgfältig pflegen. Manfred Schuller erinnert sich an eine Spezialfirma, die vor längerer Zeit ein Baudenkmal digital erfasst hatte.
Die hatten das irgendwo gespeichert, aber sie konnten es nicht mehr lesen, weil selbst diese Firma hatte nicht mehr die Geräte, mit denen man das noch abspielen kann.
Solche Daten müssen immer wieder auf neue Formate umkopiert werden. Damit brauchen sie mehr Pflege als Zeichnungen auf säuefreiem Karton, die ewig halten, wenn sie richtig aufbewahrt werden. Vor allem natürlich vor Feuer geschützt. Aber
das Digitale hat den entscheidenden Vorteil, dass sie mit diesen Daten sofort in die Planung gehen kann.
Davon profitieren etwa die Steinmetze am Kölner Dom. Der wurde aus der Luft dokumentiert, erklärt Michael Jürkel von der Dombauhütte.
Wir haben wirklich große Drohnen und sehr gute Kameras mit großen Objektiven benutzt. Und über die 3 Jahre von 2019 im Wesentlichen bis Ende 2022 ist der Dom in seinem äußeren Erscheinungsbild komplett digital erfasst. Das sind über 300.000 hochauflösende Einzelaufnahmen entstanden und die sind dann zusammengerechnet worden zu einem 3D-Modell.
Das haben die Steinmetze dann nach Schäden hoch oben an den Türmen abgesucht und auch gleich virtuell das Gerüst für ihre Reparaturarbeiten dort aufgehängt. Der nächste Schritt wäre ein sogenannter digitaler Zwilling, den man mit Hilfe einer Virtual Reality Brille durchwandern könnte, was keine Spielerei ist.
Man stellt das zum Beispiel der Feuerwehr zur Verfügung. Die können dieses Modell komplett nutzen, können sich dann virtuell im Dom bewegen und können dann vielleicht auch Übungen machen, Brandübungen und so. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber angedacht ist sowas mal.
Für den Fall, der hoffentlich nie eintritt. Mit dem aber gerade Deutschland viel Erfahrung hat. Unsere Städte hätten ein anderes Gesicht ohne den Wiederaufbau von Kirchen, Schlössern und anderen Baudenkmalen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Hilfe der damaligen Baudokumentation. So besitzt etwa die Bayerische Schlösserverwaltung zehntausende historische Pläne aus der Bauzeit ihrer Denkmale oder von späteren Umbauten. Ebenfalls eine unschätzbare Quelle für den Wiederaufbau. Wie auch die fotogrammetrischen Aufnahmen, die es in analoger Form schon im 19. Jahrhundert gab. Heute wird jede Restaurierung penibel dokumentiert mit aktueller Technik, aber es entsteht nicht gleich ein 3D-Modell wie beim Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Das dafür notwendige Geld würde anderswo fehlen, bei der Erhaltung der Denkmale und der Restaurierung von kleineren Schäden, die der Zahn der Zeit hinterlässt. Das ist die vorrangige Aufgabe des Denkmalschutzes.
Ein Original ist ein Original und ein Original ist nicht wiederherzustellen.
Aber beruhigend ist es wohl zu wissen, dass man bei besonders wertvollen Bauten auf den Katastrophenfall perfekt vorbereitet wäre.
Ja, was einmal weg ist, ist weg. Und doch sind auch in Deutschland hier nach dem Zweiten Weltkrieg viele Gebäude zumindest originalgetreu wieder aufgebaut worden. Und jetzt ist die Frage, kann das auch in der Ukraine gelingen, wenn hoffentlich irgendwann dort wieder Frieden ist? Darüber habe ich mit Andriy Kutny gesprochen. Er war lange als Bauforscher an der Technischen Universität in München und auch an der Uni in Bamberg. Jetzt arbeitet er beim Deutschen Archäologischen Institut und er berät zusammen mit anderen Experten die Europäische Union, wenn es um Baudenkmäler und Kriegszerstörungen in der Ukraine geht. Und ja, kurz habe ich mich schon gefragt, wenn dort jeden Tag Menschen sterben, wenn Wohnhäuser zerstört werden, wie wichtig sind dann beschädigte Baudenkmäler? Aber Herr Kutny, es ist ja kein Entweder-Oder, man darf ja über beides entsetzt sein.
Wir dürfen über beides entsetzt sein, nur Vorrang hat natürlich Leben von Menschen. Also natürlich, wenn man Menschenleben schützt, wird man auch parallel Denkmäler schützen, weil wenn keine Raketen ankommen, dann werden nicht nur Menschen gerettet, sondern es werden auch Denkmäler gerettet.
Und es gab ja auch gleich zu Beginn des Krieges die Beobachtung, dass Raketen, Drohnen, Artillerie, dass da offenbar auch absichtsvoll Baudenkmäler und wichtige Gebäude ja ins Visier genommen und zerstört worden sind. Ist es so?
Das ist richtig. Also es gab immer wieder Fälle, wo also zum Beispiel ein Museum in der Nähe von Kharkiv, das gezielt zerstört wurde. Dort in der Gegend gab es keine militärischen Stellungen, hat es nicht mal eine Wohninfrastruktur gegeben oder kritische Infrastruktur, keine energetische Anlagen und so weiter. Und dieses Museum wurde zerstört. Also es ist immer wieder, kommt vor, dass Denkmäler einfach absichtlich zerstört werden.
Was ist die Strategie oder die Absicht dahinter?
Ja, die Vernichtung der ukrainischen Identität. Denkmäler, die besonders Träger der ukrainischen Geschichte sind, werden gezielt zerstört.
In der Ukraine gibt es außerdem auch viele Weltkulturerbestätten. Am bekanntesten sind vielleicht die Altstadt von Odessa, in Kiew die Sophienkathedrale oder auch das Zentrum von Lviv, Lemberg. Dort haben Sie studiert. Wie sieht es dort im Moment aus?
Also zurzeit sieht die Lage gut aus. In der Altstadt, in dem Weltkulturerbe-Teil sozusagen, gab es keine Zerstörungen. Aber die Denkmäler regionaler Bedeutung sind natürlich auch in Lemberg betroffen worden.
Wo schauen Sie hin und sagen, da ist es besonders schlimm? Wo müsste nach dem Krieg wirklich viel passieren an Wiederaufbauarbeit jetzt schon?
Also man muss erstmal Prioritäten setzen und als erstes würde ich Sicherung von den beschädigten Bauten, also weil wenn sie jetzt nicht gesichert sind, also ein Beispiel, das ist einfach, wenn sie in einem historischen Gebäude durch Rakete eine Dachkonstruktion oder Dachdeckung zerstört bekommen haben. Man weiß nicht, wann Krieg zu Ende ist. Das ist nicht morgen, das ist nicht in, wahrscheinlich nicht in einem und nicht in zwei Jahren. Man weiß es nicht. Also wenn diese Bauten ohne, also in beschädigtem Zustand bis Ende des Krieges warten, also da wird einfach nichts mehr da bleiben. Natürlich, also gute Maßnahmen kann man mit guten Dokumentation machen, aber man muss erstmal Entscheidung auf die Sicherung legen.
Gibt es denn Menschen, die sich drum kümmern können?
Es gibt viele Freiwillige, die es machen, die sich bereit erklärt haben. Es gibt zum Beispiel eine militärische Einheit, aber die Kapazitäten sind sehr, sehr beschränkt, weil da sind sehr wenige Menschen. Und diese Freiwillige reisen überall in die auch frontnahe Gebieten und dokumentieren dort die Schäden. Aber der Sinn dieser Dokumentation ist Dokumentation des Kriegsverbrechens und nicht die Dokumentation für Wiederaufbau, weil auch die Reparaturen oder Notsicherung, diese Dokumentation müssen Fachleute machen und auch zum Beispiel, es gibt auch Architekten, die sich damit beschäftigen, aber auch diese Architekten müssen spezielles Wissen bekommen, sie müssen ausgebildet sein in der Denkmalpflege oder mit historischen Konstruktionen, um diese Bauten fachgerecht zu dokumentieren. Und das ist auch ein Problem, das zurzeit bei diesen Volontärsgruppen oder bei diesen freiwilligen Gruppen gibt.
Wie war das am Kriegsanfang? Was konnte da noch schnell passieren, um Dinge zu retten? Oder ja, was konnte man da noch machen?
Also mir ist bekannt, dass einzelne Personen ehrenamtlich mit eigener Ausrüstung in die Ukraine gereist sind und haben dort Schäden an wichtigen Denkmälern dokumentiert. Also es gab viele Initiativen, viele Bemühungen. Und jetzt mittlerweile werden ukrainische Fachexperten ausgebildet. Es werden auch Software zur Verfügung gestellt. Aber es ist trotzdem noch sehr gering. Viele Männer sind an der Front. Viele Frauen sind mit Kindern geflüchtet. Und das ist ein Problem in der Ukraine, weil die Behörden unterbesetzt sind. Oder sage ich, die Institutionen, auch freiwilligen Organisationen sind unterbesetzt.
Es ist letztlich niemand da, der sich kümmern kann.
Richtig. Also das Beste wäre natürlich, wenn jemand aus dem Westen sich trauen würde, mit eigener Mannschaft in die Ukraine reisen und dort diese Arbeiten durchführen können. Also es, ich denke, bei solchen Fällen Arbeitseinsätze vom technischen Hilfswerk, das könnte nur eventuell vom Bundeswehr jemand machen, also aber sonst niemand. Und deswegen ist die Lage sehr schwer, weil niemand auf sowas vorbereitet war, weder Westen oder die Ukraine.
Haben Sie ein Beispiel für modernere Bauten, die bedeutsam und gleichzeitig sehr gefährdet sind im Moment?
Also ich würde vielleicht für die modernere Geschichte Beispiele nennen, die gerade akut sehr gefährdet sind, und zwar in Kharkiv. Kharkiv ist eine Stadt im Osten, was täglich jetzt beschossen wird. Und dort steht zum Beispiel ein ukrainisches nationales Denkmal, ist das Gebäude von der Sprom. Das ist sozusagen ein Gebäude des Konstruktivismus. Also. Und diese Bauten also sind für die europäische Geschichte des Konstruktivismus, also ich vergleiche mit Bauhaus und so weiter, sehr, sehr wichtig. Ja, und ich weiß auch zurzeit nicht, wie die Lage ist. Also, weil, wie gesagt, stündlich ändert sich die Situation und ob das Gebäude noch heil steht, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen.
Erlauben Sie sich eigentlich Gefühle, sowas wie Wut oder Traurigkeit?
Natürlich, also ist, wenn man persönlich betroffen ist, also meine Familie, meine Eltern, mein Bruder, also sind in der Ukraine und wenn jemand stirbt oder Freunde oder meine Schulkollegen oder Universitätskolleginnen und Kollegen, wenn jemand betroffen ist, hat man Wut und ja, ist man auch traurig. Und das Gleiche betrifft auch Denkmallandschaft. Also jedes zerstörtes Denkmal, vor allem wenn man sie kennt, also da ist man schon sehr, sehr traurig und ja, sucht man Wege und bemüht man sich helfen, irgendwie es zu erhalten, aber man sieht es einfach unter dem Dauerbeschuss und vernichtenden, ausradierenden Taktik, da kann man wenig was schützen. Also auch wenn wir wunderschöne Kopien machen und wie man schon vorher angesprochen wurde, man kann das nicht ersetzen. Original ist dann weg, also man kann was wieder aufbauen, aber das wird nicht mehr original sein. Es ist genauso wie Menschen kann man auch nicht ersetzen.
Sagt Andriy Kutny, Bauforscher, Denkmalpfleger und Architekt. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
Dankeschön und gern geschehen.
Wie kann moderne Forschung wertvolle alte Gebäude retten, die von Zerstörung bedroht sind, sei es durch Krieg oder durch andere Katastrophen? Darum ging es heute hier in IQ. Birgit Magira sagt, danke fürs Zuhören und gerne bis bald.